Ja, liebe Geschwister und auch liebe Kinder, ein paar sind ja zumindest da. Wir wollen uns heute eine kurze und aber auch sehr bekannte Geschichte aus der Bibel ansehen. Ich muss aber zugeben, dass das heute mal wieder keine richtige Kinderpredigt ist. Eigentlich sollte ja heute auch jemand anders hier stehen, der das vielleicht besser gemacht hätte. Aber ich habe zumindest ein paar Bilder mitgebracht, dass es nicht so trocken ist. Und ich beginne vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Der Text, um den es heute geht, der ist mir vor wenigen Wochen bei der Abendandacht mit unseren Kindern begegnet. Wir lesen abends immer diese Volltrefferhefte, die kennt ihr sicher. Und diese Stelle, die da war an einem Abend, die hat mich irgendwie so angesprochen, dass ich den Eindruck hatte, da mal eine Predigt drüber machen zu müssen. Mehr aber auch nicht. Warum sage ich das? Ich will euch die Mühe ersparen, zwischen den Zeilen zu hören. Denn da ist nichts, auch wenn es nahe liegen würde. Das nur so viel vorneweg. Wer von euch Kindern, hier sind ja auch größere Kinder, hat eine Idee, welche Geschichte das sein könnte, die wir heute lesen wollen? Auf dem Bild hier könnte man es erkennen. Ganz richtig ist das Bild ja nicht. Im Text steht eigentlich, die Frau stand in der Mitte. Hier auf dem Bild hält sie die Hand vors Gesicht. Vielleicht stand sie nur am Anfang und ist hier schon, weil sie sich schämt, zusammengesunken. Wer weiß es? Genau richtig. In meiner Bibel hat die Geschichte den Titel Jesus und die Ehebrecherin. Eine Ehebrecherin, was ist das? Vielleicht will ich es auch kurz erklären wegen der Kinder. Das ist eigentlich ganz einfach. Eine Ehebrecherin ist eine fremde Frau, die einfach zu deinem Papa hingeht und den deiner Mama wegnimmt. Oder auch eine Frau, zu der dein Papa hingeht, wenn er deine Mama nicht mehr will. Natürlich gibt es auch Männer, die sowas machen. Wahrscheinlich sogar mehr als Frauen. Und hier im Text ist es aber eine Frau. Und Fakt ist, Ehebruch ist falsch. Auch wenn ihr vielleicht in der Schule mittlerweile was anderes lernt, dass es okay wäre. Das ist nicht so. Und jeder fühlt das auch irgendwie. Und wer die Bibel kennt, weiß sogar, dass es eine schwere Sünde ist. In der Geschichte im Johannesevangelium geht es um so eine Frau. Und deshalb lesen wir das mal. Im Johannes Kapitel 8 steht das, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging nach dem Ölberg. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind Sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Bis hierhin. Der Herr Jesus lehrt im Tempel. Dann kommt die vermeintlich geistliche Elite des Landes, schleppt eine Frau an und fragt dann den Herrn, was er meint, was mit ihr zu tun ist. Da habe ich mich gefragt, kann das ernst gemeint sein? Hat es das schon mal gegeben, dass welche, die von sich denken, die Weisesten der Weisen zu sein, dass die ihren Konkurrenten nach dessen Meinung fragen, also ernsthaft? Natürlich nicht, das ist völlig absurd. Auch wenn in meiner Bibel über dem Text steht, Jesus und die Ehebrecherin, hier geht es nicht um die Ehebrecherin. Die hat nur gerade Pech gehabt. Die dient hier nur als armes Werkzeug, wie es ja in Vers 6 steht, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Nur darum geht's. Nur darum. Die Frau interessiert überhaupt nicht, zumindest niemand von den Obersten. Hier sind nur scheinbar drei Parteien. Der Herr, die Ehebrecherin und die Schriftgelehrten. In Wahrheit sind es nur zwei, nämlich Gottes Sohn und Satan, dem in Kürze der Kopf zertreten wird. Und die Pharisäer waren seine Kinder. In Vers 44 sagt es der Herr, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Der Herr war hier im Tempel in Jerusalem zum Laubhüttenfest. Das lesen wir kurz vorher. Das ist nämlich das größte der sieben Feste des Herrn im Jahr und es geht 7 Tage lang. Und es ist auch das einzige Fest, wo die 24 Stunden durchgefeiert haben. Nachts haben sie das mit 25 Meter hohen Leuchtern im Tempelhof gemacht. Und dieses Fest, von der Zeit her ja so ähnlich wie unser Erntedankfest, und das hatte auch ein bisschen diesen Charakter, das war eine Zusammenfassung der anderen Feste, vom Passa im Frühling bis Yom Kippur und Sukkot eben im Herbst, September, Oktober rum. In dem Kapitel 7 lesen wir, dass der Herr eigentlich nicht hingehen wollte, weil die Juden ihn zu töten suchten. Im Vers 1 steht es gleich. Unter anderem wegen der Heilung am Sabbat. Kapitel 5, wo er den Kranken am Teich Bethesda gesund gemacht hat. Im Vers 16 steht dort, und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Im Vers 23 nimmt er nochmal Bezug drauf. Wieso zürnt ihr mir, dass ich einen ganzen Menschen gesund gemacht habe am Sabbat? Das war also das, was sie schon vor dem Laubhüttenfest gegen ihn vorgebracht haben, damit sie ihn umbringen konnten. Also umbringen wollten sie ja sowieso. Die Heilung, die der Herr Jesus da gemacht hat, die war nur ein Vorwand. Die wahren Gründe haben sie verschwiegen. Der Herr begibt sich ja also schon bewusst in Todesgefahr. Zumindest nimmt er die Konfrontation in Kauf. Und hier auf dem Fest, noch bevor das mit der Ehebrecherin kommt, dort liefert er aber noch, ich nenne das mal ein dickes Ding ab. Eigentlich mehrere, aber das eine will ich kurz eingehen, weil ich es interessant finde. Im zweiten Abschnitt vom Kapitel 7, da wird uns ein Disput beschrieben, wo sie ihm danach die Tempelpolizei auf dem Hals hetzen, erfolglos. Und im Vers 30 steht, da suchten sie ihn zu greifen und niemand legte Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Und dann das Gleiche nochmal im Vers 32, also alles mehrfach erfolglos. Der Herr, der war ja hier um die Mitte des Festes gekommen, vielleicht so 3., 4. Tag. Und im Vers 37 steht dann, an dem letzten, dem großen Tag des Festes. Das bedeutet also, wenn er nicht gleich übernachtet hat, muss er mehrmals noch gegangen und wiedergekommen sein, ohne dass ihm jemand was anhaben konnte. Und jetzt kommt's, Wie gesagt, am siebten, letzten Tag vom Fest stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Die Erklärung zu diesem Ruf, die habe ich in einem Vortrag gehört von jemandem, der sich mit der jüdischen Festkultur und den Bräuchen damals gut auskannte. Den Tempel, den gibt es zwar nicht mehr, aber einiges wird auch heute noch davon in abgewandelter Form praktiziert. Und dazu gehörte auch die sogenannte Wasserschöpfzeremonie. Das Laubhüttenfest ist ja ein Freudenfest. Israel soll sich freuen. Im 3. Mose 23 steht das schon im Vers 39, doch am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr 7 Tage das Fest des Herrn feiern. Am ersten Tag soll Ruhe sein und am achten Tag soll Ruhe sein. Und ihr sollt euch am ersten Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachpappeln und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage freuen. Und im 5. Mose 16 wird es auch gleich 3-mal zur Freude aufgefordert. Und ganz am Ende, Vers 15, und du sollst wirklich fröhlich sein. Freude jeden Tag, 7 Tage lang. Erst am 8., also quasi schon dem Tag nach dem Festtrubel, dort sollte wieder Ruhe sein. An den 7 Festtagen aber, um der Freude besonderen Ausdruck zu geben, da fand jeden Tag ganz früh, zeitig, das Ritual des Wasserschöpfens statt. Ich habe euch hier mal eine Zeichnung von dem Jerusalem zu Jesu Zeit gezeigt. Und zu diesem Wasserschöpfritual, da ging der Priester früh mit der Volksmenge in einer Prozession vom Tempelplatz runter zum Teich Siloa. Das ist diese gestrichelte Linie, die ich euch eingezeichnet habe. Wo die so genau lang gegangen sind, das weiß ich nicht, aber es liegt nahe, dass es eine relativ kurze Route war. Und dort schöpfte der Priester mit einem goldenen Krug Wasser und brachte den zurück in den Tempelhof und wieder alles Volk hinter ihm her. Wenn er dort angekommen war, goss er das Wasser zusammen mit dem Trankopfer, das war meistens Wein, in ein silbernes Gefäß, das auf dem Altar stand, von oben rein und dort floss das dann unten aus einer Öffnung wieder raus auf den Altar und verteilte sich dort. Und diese Zeremonie der Freude, die ist gegründet auf Jesaja 12, wo steht im Vers 3, und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und werdet an jenem Tage sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Lob singt dem Herrn, denn Herrliches hat er getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Das haben Sie vielleicht sogar gelesen oder gesungen, diese Worte. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und jetzt passiert das. Jesus aber stand und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das war also prophetisch. Kurze Zeit später hat der Herr Jesus ein besseres Opfer gebracht. Und dieses bessere Opfer hat den Weg frei gemacht für das Kommen des lebendigen Wassers, dem Heiligen Geist. Und jeder, der zum Herrn kommt, bekommt dieses Wasser. Weil wir gleich gerade beim Wasser sind, Stichwort Wasser. In genau 2 Monaten wollen wir hier Taufe feiern. In der Taufe bezeugen Menschen, dieses lebendige Wasser empfangen zu haben. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit und von hier alle ermuntern, die sich bereits bekehrt haben, ein öffentliches Zeugnis dafür zu geben und sich taufen zu lassen. Und ich kann euch sagen, ich habe das vor 12 Jahren gemacht und es hat mich nochmal positiv verändert und gestärkt. Ich kann euch nur ermutigen dazu. Zurück zu unserem Text. Der Herr ruft hier quasi also in diese Zeremonie des Wasserschöpfens rein. Er gibt das lebendige Wasser. Und seine Worte, die zeigen natürlich wieder Wirkung. Es kocht wieder hoch und es gibt eine Spaltung. Einige erkennen die Wahrheit, die meisten aber nicht. Und wieder soll er ergriffen werden und wieder die levitische Tempelwache, wie gelähmt von der Kraft seiner Worte. Und jeder ging in sein Haus. Das ist der letzte Vers vom Kapitel 7. Jesus aber ging nach dem Ölberg, vermutlich ins Gebet, in die Gegenwart von seinem Vater. Ich habe euch hier mal ein Foto aus der heutigen Zeit vom Ölberg mitgebracht, in der Abendsonne. Ganz links am Rand, ja, man kann es eigentlich fast nicht mehr erkennen, sind so die vom Tempelberg die Mauern zu sehen. So sieht er heute aus. Dort in der Mitte, wo jetzt hier dieser rote Pfeil drauf deutet, ist der höchste Punkt, so 850 Meter hoch. Und dort haben sie schon vor 1700 Jahren diese sogenannte Himmelfahrtskapelle gebaut. Mehrfach umgebaut, dort hinten dieser dünne Turm, das ist von der, wo der Muezzin auch rufen kann. Ist also alles mehrfach besetzt hier. Ja, und hier nochmal vielleicht eine Karte. Rechts der Ölberg mit dem dicken Pfeil, mit diesem höchsten Punkt, wo der Herr sich hier befunden hat. Das ist uns nicht überliefert. Vielleicht war er auch im Garten Gethsemane. Er kommt also früh morgens wieder in den Tempel. Und mir kommt das ein bisschen vor wie eine Offensive vom Herrn Jesus. Der Herr weiß sicher, dass sie ihm noch nichts anhaben können, weil seine Zeit noch nicht da war. Und jetzt ist der 8. Tag und der Herr lehrt. Der 8. Tag, der wird auch als Simchat Torah bezeichnet. Freude des Gesetzes. Und vielleicht war es ja kein Zufall, dass sie an diesem Tag den Herrn Jesus mit einer Fangfrage zum Gesetz reinlegen wollten. Weil an diesem Tag wurden die Schriftrollen alle rausgeholt und rumgetragen. Das passte also ganz wunderbar vielleicht. Die schleppen also eine Frau an, ich denke mal mit viel Getöse, das könnte ich mir vorstellen, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Der Herr Jesus wusste, dass sie ihn umbringen wollten, und wusste auch, dass es keine echte Frage war. Der Johannes, er schreibt es ja selber gleich in Vers 6. Die Frau steht hier, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Das war der ganze Sinn der Aktion. Es ging den Obersten nicht um Ehebruch. Und auch die Meinung dieses neuen Lehrers, wie sie ihn angesprochen haben, hat sie überhaupt nicht interessiert. Alles, was sie wollten, war ihn bloßstellen, ihn mit seiner Meinung isolieren, alle gegen ihn aufbringen. Das ist übrigens auch heute noch die tägliche Praxis, wie man mit Systemfeinden umgeht. Ich vermute, alle haben gemerkt, was hier abging. Alle haben mitgekriegt, dass der Herr hier öffentlich vorgeführt werden sollte. Und ich wette, es war mucksmäuschenstill in dem Moment. Die waren gespannt. Was sagt er jetzt? Fällt ihm wieder eine schlaue Antwort ein? Oder haben sie ihn jetzt auf dem falschen Fuß erwischt? Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Hat er hier seine Antwort schriftlich gegeben? Was hat er geschrieben? Die Frage, die ist auch nach 2000 Jahren immer noch unbeantwortet. Aber offensichtlich hatte das, was er geschrieben hat, überhaupt nichts mit der Frage zu tun, sonst hätten die nämlich nicht so weitergebohrt. Die haben das sicher auch als sehr provokant und vielleicht sogar frech empfunden, dass er sie so dastehen und warten lässt und derweil auf dem Boden rumkritzelt. Später dann im Hof des Hohen Priesters, da haben sie einen Schlag ins Gesicht gegeben für eine unbeantwortete Frage, beziehungsweise von der Antwort, die sie nicht hören wollten. Hier haben sie sich das noch nicht getraut. Aber der tiefe Hass gegen Herrn Jesus, den konnten die Leute, die drumherum standen, sicher schon spüren. Im Ton, im Auftreten, in den Blicken der Obersten war das zu erkennen, da bin ich mir sicher. Und die bohren weiter. Und der Herr richtet sich schließlich auf und sprach: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Ich dachte, was für eine komplexe Antwort. Es steht ja nur da, dass die Pharisäer einen Grund gesucht haben, um ihn anzuklagen. Es steht aber nicht da, welche Antwort sie erwartet hätten oder mit der sie gerechnet hatten. Ich habe mich gefragt, welche Antworten hätten denn eine Anklage bewirken können? Hätte der Herr Jesus Erbarmen mit der Frau gefordert, dann wäre das ganz klar gegen das Gesetz gewesen. Es wäre auf jeden Fall ein Anklagegrund gewesen. Hätte er hingegen gesagt, steinigen, dann hätten sie ihn vermutlich bei den Römern angezeigt, weil die Hinrichtungen, die waren den Besatzern vorbehalten. Und davon abgesehen, sie zu steinigen, das hätte auch sehr unbarmherzig gewirkt. Das hätte also überhaupt nicht in sein bisheriges Verhalten gepasst. Die Leute, die wären vermutlich enttäuscht gewesen. Vielleicht war das ja auch der Grund, weshalb sie die Frau angeschleppt haben und nicht den Mann, der an dem Ehebruch beteiligt gewesen war. Und diese vielleicht der sonst so barmherzige Jesus fordert den brutalen Tod einer jungen Frau. Das wäre eine Schlagzeile gewesen. Damit hätten sie sein Image beim Volk vermutlich nachhaltig zerstört. Aber das ist Spekulation. Seine Antwort ist völlig anders. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Was umfasst diese Antwort alles? Ich habe mir überlegt, das ist so viel, da kann man eigentlich nur auf einiges Weniges eingehen. Auf jeden Fall hebt er damit nicht das Gesetz auf. Das Gesetz ist nicht aufgehoben, bis heute nicht übrigens. Und das siebte Gebot, das gilt, 2. Mose 20, Vers 14, du sollst nicht die Ehe brechen. Der Jesus betont die Gesetzesgültigkeit auch ganz klar im Matthäusevangelium, im Kapitel 5, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Der Herr Jesus hat also eher die Forderungen noch verschärft. Also nicht erst in flagranti im Bett erwischt, macht mich schuldig, sondern schon meine Lüsternheit im Kopf macht mich zum Ehebrecher. Ich wollte eigentlich erst nicht näher auf den Ehebruch eingehen, weil es aber hier hinpasst, lese ich euch mal auszugsweise einen Kommentar zum Talmud dazu vor. Und da steht zum Beispiel: Unsere Weisen lehren uns, dass die Töchter Moabs die Juden provozierten, indem sie sich ungehörig kleideten. Ein Betragen, das allen traditionellen jüdischen Werten fremd ist. Der Midrasch sagt, als die Kinder Israels nach Ägypten hinuntergingen, verhielten sie sich sehr sittsam, auf eine Weise, wo jeder die Privatsphäre seines eigenen Zeltes genießt, wie das der Vers beschreibt. Jedermann kam mit seinem Haushalt. Ruben schaute nicht auf Simeons Frau und Simeon blickte nicht auf Rubens Frau, sondern jedermann lebte bescheiden in seinem eigenen Zelt. Selbst wenn die Bevölkerung 600.000 Männer zählte, stellte niemand sein Zelt auf eine Weise auf, dass die Öffnung seines Zeltes der Öffnung eines anderen Zeltes gegenüberliegen würde. Und unsere Weisen führten verschiedene Absicherungsmaßnahmen ein, um uns vor unmoralischen Handlungen zu schützen. Sie erkannten, dass ein Mensch, um seine natürlichen Tendenzen besser zu kontrollieren, auf alles achten soll, was er sieht und denkt. Denn das sind die Fähigkeiten, die ihm am leichtesten irreführen. König David verbot es jedem Mann und jeder Frau, sich abzusondern, solange sie nicht miteinander verheiratet sind. Gemäß Maimonides ist die hauptsächliche Ursache, die zu Verbotenem zwischen einem Mann und einer Frau, die nicht miteinander verheiratet sind, führt, dass sie sich zusammen in einer privaten Atmosphäre abgesondert befinden. Und dann sind ja noch ein paar wesentliche Details, die lese ich euch auch noch, weil ich die hochinteressant finde und weil sie auch schon so alt sind. Ein Mann soll, das ist jetzt die Reinheit des Sprechens, um die es geht, ein Mann soll sich nicht übermäßig mit Frauen unterhalten. Themen, die zu sündvollen Gedanken führen, sollten ganz vermieden werden. Und dann die Reinheit der Sicht. Unsere Weisen verbieten es einem Mann, eine Frau anzusehen, um ihre Schönheit zu genießen. Da Männer sehr leicht durch visuelle Stimulationen angeregt werden, verboten es unsere Weisen, eine Frau um ihrer Schönheit willen zu betrachten und erst recht nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß gekleidet ist. Ein Mann soll nicht hinter einer Frau laufen. Es ist besser, neben ihr zu laufen oder sie zu überholen, sodass er sie nicht ansieht. Die Reinheit des Hörens. Der Mann darf keine singende Stimme einer Frau hören, die nicht seine eigene Frau oder Verwandte ersten oder zweiten Grades ist. Die Reinheit des Berührens. Es ist strengstens verboten, mit einer Frau, die nicht die eigene Frau oder eine Verwandte ersten oder zweiten Grades ist, jeglichen Körperkontakt zu haben. Und zum Schluss noch auszugsweise die Reinheit der Gedanken. Gedanken verbotener Handlungen nachzuhängen, sollten wir uns nie erlauben. Kommen uns trotzdem unangemessene Gedanken, sollten wir uns unmittelbar heiligen Themen zuwenden. Der beste Weg, um sein Denken reinzuhalten, ist Beschäftigung des Geistes mit heiligen Gedanken. Mit den Worten Maimonides: Ein Mensch soll seine Gedanken immer den Worten der Tora zuwenden und sein Wissen im Bereich der Weisheit der Tora vergrößern. Denn die Gedanken an verbotene Beziehungen können lediglich in einem von Weisheit leeren Herzen gedeihen. Und wer es schafft, all diese Vorsichtsmaßnahmen zu beachten und rein zu bleiben, wird als heilig betrachtet. Die Aussagen, die ihr hier gehört habt, die stammen teilweise aus der Zeit vor Christus. Und was ich damit sagen will, ist, dass die Schriftgelehrten vermutlich sehr gut Bescheid wussten, was Unheiligkeit auf diesem Gebiet bedeutet. Diese tagtäglichen kleinen Sünden benennt der Herr Jesus dann nur offen als Ehebruch. Er nennt das Kind beim Namen. Und das ist aber eben keine neue Lehre. Vielmehr spricht er damit nur aus, was jeder eigentlich für sich selbst wusste, wenn er ehrlich war zumindest. Und das ist aber ja für unseren Herrn bezeichnend. Bei ihm gilt nicht, was mit den Lippen bekannt wird, sondern was im Herz ist. Und wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Ich denke, das hat die getroffen. Das wussten die ganzen Herren der Schöpfung, die hier anwesend waren, ganz genau. Auf dem Gebiet der Sexualität war es nicht weit her mit der eigenen Heiligkeit. Die junge Frau aber wollten sie dafür töten. Das ist eine gewisse Doppelmoral. Aber vom Ehebruch mal abgesehen, niemand von den Obersten hätte öffentlich behaupten können, sündlos zu sein. Das hätte sicher einen gewissen Unmut im Volk ausgelöst. Heutzutage würde man sagen, ein Shitstorm. Die zweite Aussage seiner Antwort, die hängt mit der ersten zusammen. Das gültige Gesetz darf nur der Gerechte vollstrecken. Und da gab es nur einen, unseren Herrn. Und der wollte es aber nicht. Zumindest nicht an der Frau. In Johannes 3, Vers 17, wir haben es heute früh gelesen, der Siegfried hat es gelesen, sagt der Herr zu Nikodemus, der war übrigens in diesem Rat hier dabei, dann zu diesem Fest. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Und ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und das ist das wirklich Neue, was keiner der Umstehenden bisher kannte. Der Herr Jesus ist der einzige Gerechte. Er ist aber nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu erretten, indem er das Gesetz erfüllt, indem er stellvertretend unsere Strafe trägt. Ich weiß nicht, was in den Köpfen und Herzen der Obersten vorgegangen ist. Der Jesus, der hat ja mit Vollmacht gesprochen, das ist uns berichtet, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und kann es sein, dass der Heilige Geist die Zuhörer ihrer eigenen Sünde hier überführt hat? Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Hier gibt es aber noch eine Besonderheit, und es ist vielleicht jetzt an der Zeit, was zu diesem Erdeschreiben zu sagen. In meiner Bibel hier ist da jeweils eine Parallelstelle angeführt, und zwar Jeremia 17, Vers 13, und dort steht: Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden zu Schanden werden, und die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. In der Fußnote zu diesem Erde geschrieben steht, das heißt so viel wie, sodass die Schrift bald verwischt oder verweht wird. Das ist mit diesem in die Erde geschrieben werden. Und da ist natürlich die Frage, was hat der Herr Jesus in den Staub geschrieben? Waren es vielleicht die Namen der Ankläger? Die, die ihn jetzt verlassen haben? Roger Libby, ich weiß nicht, wie es gesprochen wird, der Schweizer Bibellehrer, der ist der Auffassung, dass alle Menschen von Anbeginn im Buch des Lebens stehen. Jedoch alle, die die Gnadenzeit in ihrem Leben verpassen bzw. bewusst ablehnen, werden aus dem Buch rausgestrichen. Ihr Name verweht oder wird weggewischt. Unbeständig, eben wie in Staub geschrieben. In Psalm 69 ab Vers 22, dort heißt es: Und sie gaben mir zur Speise Gift, und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. Sie sollen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden mit den Gerechten. Und die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben werden, deren Name verweht im Staub. Denn sie haben den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen, Jeremia 17. Und deshalb gehen sie alle weg. Nur die Frau bleibt bei ihm. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: auch ich verurteile dich nicht. Das Gesetz gilt, das Gesetz überführt, aber es wird nicht mehr vollstreckt an denen, die dem Herrn gehören. Jesus schickt die Frau nach Hause, weil er bereits auf dem Weg zum Kreuz war und ihr Todesurteil auf sich genommen hat. Siehe, ich mache alles neu. Jesaja 43. Zum Schluss möchte ich euch noch einen ganz kurzen Textauszug aus dem Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer vorlesen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Frage, ob die Frau hier nicht allzu leicht aus der Sache rausgekommen ist, die ist noch offen. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge: Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf geht heute um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderten Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Wer sie nur bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Das ist billige Gnade als Rechtfertigung der Sünde, aber nicht als Rechtfertigung des bußfertigen Sünders, der von seiner Sünde lässt und umkehrt. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, der Ruf Jesu Christi, auf den hin die Jünger ihre Netze verlassen und nachfolgen. Teuer ist die Gnade, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt, Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott, sein Sohn, nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teuer ist die Gnade, weil sie den Menschen unter das Joch der Nachfolge Jesu Christi zwingt. Gnade ist es, dass Jesus sagt: Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.